Liebe Freunde, ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Meine Tage mit Pierre, meine Nächte mit Jacqueline. Es ging da um Liebe und Missverständnisse und Streit und Krach und Trennung und Auseinandersetzung, also mit einem Wort, ein Liebesfilm. Im ersten Teil, da wird die ganze Geschichte gezeigt, wie die Frau das erlebt hat. Und dann geht das Ganze nochmal von vorne los, wie der Mann diese Geschichte erlebt hat. Also zweimal dieselbe Geschichte, bloß von zwei verschiedenen Standpunkten aus. Wir machen es heute mal ganz genauso. Ich habe euch das letzte Mal erzählt, die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, von dem jungen Mann, der seinen Vater verlässt. Und heute gibt es dieselbe Geschichte nochmal, bloß sozusagen vom Standpunkt des Vaters aus gesehen. Nun weiß ich natürlich, dass das riskant ist, vor so einer großen Menge von jungen Menschen das Wort Vater auszusprechen. Ich weiß ja, was Jugendliche so über ihren Vater denken. Und bei dem Wort Vater, da fällt ja vielen von euch eben der eigene Vater ein. Es hat nicht jeder solche netten Eltern, wie unser Pater Thomas, der hat gleich seine Eltern mitgebracht. Herzlich begrüßen wir Sie. Ich meine, das ist mal ein Beispiel dafür, dass es auch nette Eltern gibt, mit denen man sich vertragen kann. Aber das ist ja nun nicht immer so. Was ist der Durchschnittsvater? Der Durchschnittsvater ist ein alter Muffel, der immer bei allem dagegen ist, immer nölt, meckert, der alles verbietet, der mit seinen Erfahrungen prahlt und mit dem Gelde geizt. Einer, den man nie stören darf, der nie Zeit hat. Und der hat drei Lieblingssätze. Der erste Satz heißt, ich bin auch mal jung gewesen. Der zweite heißt, aber das hätten wir uns in unserer Jugend nicht erlauben dürfen. Und der dritte Satz heißt, verdammt nochmal, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, lass mich gefälligst in Ruhe. Und dann gibt es welche, die kennen ihre Väter überhaupt nicht oder eben bloß als ein saufendes Etwas. Der Vater, von dem ich euch heute hier erzähle, ist ganz anders. Der hat mit seinem Sohn ein wunderbares Verhältnis. Der gönnt dem alles und gibt dem alles. Die krachen sich nicht, es gibt keine Streitereien. Die kommen gut miteinander hin und umso erstaunter ist der Vater, als eines Tages der Sohn bei ihm erscheint und ihm eiskalt eröffnet, ich gehe. Der Sohn sagt, du bist zwar soweit okay, aber ich habe eben keine Lust, hier die Rolle des braven Söhnchens zu spielen. Ich fühle mich frustriert, wie man so sagt. Und er sagt, ich möchte mal frei und selbstständig sein und dazu brauche ich allerdings ein paar Mäuse. Und da schlage ich vor, du teilst jetzt das Erbe und gibst mir den Teil, der mir zusteht. Erstens mal habe ich sowieso einen Anspruch drauf und zweitens mal, wozu soll ich darauf warten, bis du über den Jordan bist, kannst du mir ja den Kies gleich rausreichen. Also, reich mir mal ein paar große blaue Scheine rüber. Jeder andere Vater, der hätte in dieser Situation also entweder einen Tobsuchtsanfall oder einen Schlaganfall gekriegt. Oder mindestens seinem Herrn Sohn den großen Briefbeschwerer an den Nischel geschossen. Oder hätte ihn wahrscheinlich überhaupt gleich rausgeschmissen. Mindestens hätte jeder Vater eine Diskussion angefangen. Er hätte gesagt, aber mein lieber Junge, warum denn du gleich so radikal? Ich meine, wenn du mal Urlaub machen willst, hat mich ja Verständnis dafür. Aber du musst doch nicht gleich für immer gehen. Ich erhöhe dein Taschengeld. Ich kaufe dir ein neues Tonmanngerät. Überleg dir's doch nochmal. Oder die ironisch drohende Tour, dass es dann heißt, ne, du und selbstständig, bist du noch viel zu grün hinter den Ohren. Du schaffst das alleine nie. Aber wenn du unbedingt willst, bitte, du kannst machen, was du willst, aber dann komm nicht wieder in meine Wohnung. Dann sind wir getrennte Leute. Oder die beleidigte Leberwurst, dass es heißt, das hat man nun davon. Ein Leben lang steckt man für euch Kinder alles euch vorne und hinten rein. Und was ist der Dank? Es passt dem Herrn Sohn nicht. Der Vater in unserer Geschichte reagiert ganz anders. Der steht wortlos auf, der geht zum Kassenschrank, schließt auf, holt das Geld raus, zählt die Scheine ab, blättert schweigend dem Jungen das Erbe auf den Tisch. Der sagt kein Wort. Keine Szene, keine Frage, kein Verhör, keine Nervereien, nichts. Der Vater schweigt. Der gibt, und gibt nach. Der Sohn, Vater, möchte ich auch haben, wird mancher von euch denken. Kannst du doch. Hast du doch schon. Der Vater, von dem ich hier erzähle, das soll doch Gott sein. In der Geschichte im Lukas-Evangelium wird Gott mit diesem Bild geschildert. Und Gott ist auch dein Vater. Hast du dir schon mal überlegt, was du von dem schon alles geerbt hast? Der hat dir alles gegeben, was du zum Leben brauchst. Dein Körper und dein Verstand, deine Augen, deine Hände, deine Muskeln. Du hast alles, alles, was du hast, hast du von Gott. Nicht ein einziges Haar auf deiner Rübe hast du selber gemacht. Und nicht eine Gehirnwindung in deinem Schädel stammt von dir selber. Du hast es von Gott geerbt. Die Frage ist bloß, was machst du mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat und die du von ihm geerbt hast? Machst du es vielleicht so wie der junge Mann, der eben von seinem Vater Geld anfordert und das annimmt, als ob das selbstverständlich wäre, ohne dass er sich dafür bedankt. Der sahnt bei seinem Vater einfach ab. Dann stopft er sich die Scheine in die Taschen und brennt sich mit einem neuen 10-Mark-Schein Mr. Peter Stuyvesant an und dampft er ab in die große weite Welt. Der sieht sich nach seinem Vater nicht ein einziges Mal um. Der alte Herr, der hat sich für ihn erledigt. Aber für den hat sich der Sohn nicht erledigt. Der Vater liebt den Sohn, jetzt erst recht. Und er steht schweigend in der Haustüre und sieht seinem Jungen nach, der da ins Unglück läuft. Und der Vater sagt nichts. Warum schweigt der Vater? Warum macht er nicht wenigstens den Versuch, den Jungen zurückzuhalten? Der Vater, also Gott, ist doch allwissend. Er weiß ja schon vorneweg, was dem Jungen alles passieren wird, dass der in sein Unglück rennt. Und er ist ja auch allmächtig, er könnte ihn ja zurückhalten. Warum zwingt Gott nicht? Weil er die Freiheit genauso liebt wie du. Weil er dich liebt und weil er möchte, dass du ihn auch liebst. Und Liebe, die kann man nun mal nicht erzwingen. Und deshalb kann Gott niemals einen Menschen zwingen. Sondern wenn einer nicht mit ihm leben will, dann kann Gott ihn bloß noch laufen lassen. Man kann, so sagt der polnische Dichter Lecz, man kann das Lied der Freiheit nicht auf dem Instrument der Gewalt spielen. Das gibt einen Punkt, wo es keinen Zweck hat zu verbieten, wo man einfach Freiheit geben muss. Und wer diesen Punkt nicht erkennt, der tut sich selber einen ganz schlechten Dienst. Wer die Menschen zwingt, selbst wenn er sie zu ihrem Glück zwingt, der erntet immer nur Ablehnung und Feindschaft und Hass. Die Menschen mit Verboten und mit Zwangsmaßnahmen bei der Stange halten, das ist eigentlich sehr einfach. Aber es ist auch sehr dumm, weil kein Mensch sich unter Zwang glücklich fühlt. Ich meine, ein Wellensittich, der in seinem Käfig auf der Stange sitzt, der ist sozusagen einigermaßen glücklich, nehme ich an. Aber du bist ja kein Wellensittich, du bist ein Mensch, ein Wesen, das zur Freiheit bestimmt ist. Und du wirst deshalb den, der dich in einen Käfig sperrt, und selbst wenn es ein goldener Käfig ist, und viele Eltern bauen ihren Kindern goldene Käfige, ich sage, du wirst den, der dich in einen goldenen Käfig sperrt, auch den wirst du verachten, den wirst du fürchten, du wirst ihn hassen. Aber du wirst ihn niemals lieben können. Gott aber will, dass du ihn liebst. Und da kann er eben nur warten, bis du freiwillig zu ihm kommst, aus freien Stücken, ohne Zwang. Zwang entwürdigt den Menschen. Gott respektiert deine Menschenwürde auch dann, wenn du Gott den Rücken zukehrst und wenn du seine Liebe ablehnst. Warst du schon mal unglücklich verliebt? Da weißt du so ungefähr, was du da für Gefühle gehabt hast. Da denkst du, du wirst wahnsinnig, dich zerrupft. Da weißt du jetzt ungefähr, wie Gott sich fühlt, wenn der an dich denkt und wenn der dich sieht, wie du lebst. Welchen Schmerz Gott hat, wenn du seine Liebe nicht erwiderst. Stell dir das vor, Gott, der Schöpfer, der Unterhalter der Welt, liebt dich. Und seine große Tragik ist die, dass die Menschen seine Liebe nicht erwidern wollen. Gott dreht das Herz im Leibe rum, wenn er Menschen sieht, die ohne ihn leben und seine Liebe nicht erwidern. Und da brauchst du noch gar nicht mal irgendwas gegen Gott zu unternehmen oder irgendwas Schlechtes zu tun. Dein polizeiliches Führungszeugnis, das kann vollkommen in Ordnung sein. Und die Meinung der Leute im Haus über dich einwandfrei. Und du tust Gott trotzdem weh. Das genügt schon, dass du ohne ihn lebst. Ohne Gott leben, von Gott getrennt sein, das ist eben das, was die Bibel Sünde nennt. Das genügt schon, dass du das als selbstverständlich ansiehst, dass du lebst und dass du gesund bist, ohne dich bei Gott dafür zu bedanken. Undankbarkeit ist eine Sünde. Wann hast du dich bedankt das letzte Mal bei Gott dafür, dass du gesund bist? Wir sitzen hier vorne eine Reihe von jungen Menschen, sind genauso junge Leute, wie ihr alle auch seid. Mit genau solcher Sehnsucht und Hunger nach Leben und genauso lustig und wie ihr auch seid. Aber die sind körperbehindert, ein paar von denen, die sitzen in Rollstühlen. Hast du dich mal dafür bedankt, dass du auf deinen gesunden Beinen hierher gekommen bist? Und regt euch nicht auf, ihr, die ihr stehen müsst, den anderen tut der Hintern weh. Aber seid froh. Seid doch froh, dass ihr sitzen und dass ihr stehen könnt und dass ihr euch bewegen könnt. Und bedankt euch bei Gott, eurem Vater, für das, was er euch da gegeben hat. Ich will euch was erzählen, gerade euch da unten und ihr, für euch alle. Ich war vor 14 Tagen in Görlitz zu einer Jugendevangelisation mit dem Jörg zusammen. Und da war ein Mann, der hat die Plakate gemacht, ein 42-jähriger Mann. Der war in einem solchen Rollstuhl wie ihr. Und der wurde eines Abends hochgefahren, kriegte ein Mikrofon in der Hand und hat aus seinem Leben erzählt. Und da hat er gesagt, er ist ein ganz kerngesunder Mensch gewesen, wie wir alle. Und mit dem 25. Lebensjahr wurde er gelähmt. Bis dahin war er gesund. Und nun hat er geschildert, er ist jetzt noch gelähmt, kann nur im Wagen fahren. Und nun hat er geschildert, wie er mit dieser Lähmung fertig geworden ist, mit seinem Glauben. Das will ich euch jetzt nicht nacherzählen. Und er schloss seinen Bericht und sagte, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen gesund sein ohne Jesus und krank sein mit Jesus, dann würde ich wählen, lieber krank sein, aber mit Jesus. Das erzähle ich euch, weil ihr wissen sollt, Gesundheit ist nicht das Wichtigste im Leben. Man kann auch ein glücklicher Mensch sein ohne das. Und euch erzähle ich das, damit ihr dankbar seid, wenn ihr noch gesund sein dürft. Das ist ein einziges Beispiel und es gibt Tausende aus unserem Leben, die wir jetzt rausgreifen könnten, wo wir Gott dankbar sein sollten. Und ich sage, Undankbarkeit, das ist schon eine Sünde. Die Sünde des jungen Mannes, die fängt ja nicht damit an, dass der das Geld zum Fenster rausschmeißt, sondern die geht schon in dem Augenblick los, wo der von seinem Vater den Zaster einkassiert und sich nicht dafür bedankt und denkt, er kann damit machen, was er will. Er hat eben vergessen, alles, was er hat, alles, das hat er von seinem Vater. Sein Leben, sein Körper, die flotten Klamotten, das schöne Essen. Das handelt sich ja bei allen diesen Dingen, von denen er lebt, durchaus um gute Dinge. Ich meine, ein schöner Körper und gutes Essen und gute Klamotten ist ja nicht dagegen einzuwenden. Aber diese an sich guten Dinge, die sind es gerade, die ihn ins Unglück bringen, weil er sie ohne den Vater gebraucht, sondern bloß noch für sich selber, ohne Verantwortung gegenüber dem, der sie ihm gegeben hat. Der Geschlechtstrieb, den Gott in dich gelegt hat, das ist an sich etwas Gutes. Aber wenn du ihn gebrauchst, ohne die Gebrauchsanweisung Gottes, also ohne das sechste Gebot, wo es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann machst du dein Glück und das Glück anderer kaputt. Die Begabung, die Gott dir gegeben hat, du kannst vielleicht klasse Gitarre spielen, die ist an sich etwas Gutes. Und wenn du sie bloß dazu gebrauchst, deine Begabung, um damit dir einen Namen zu machen oder Geld zu machen, dann wirst du am Schluss ein arroganter, eitler Angeber. Das Geld, das du hast und das du dir verdienst, das ist an sich etwas Gutes. Aber wenn du dein Geld bloß dazu gebrauchst, um dir selber ein schönes Leben zu machen, da wirst du ein ganz armer und geizlicher Hund. Und die Schönheit, die Gott dir gegeben hat, die ist auch an sich etwas sehr Wunderbares und Gutes. Aber wenn du sie bloß dazu gebrauchst, möglichst viele Männer zu verführen, da verführst du dich ja selber zum Größenwahn, zum Selbstbetrug. Und was machst du, wenn du alt wirst und deine Schönheit verblüht ist? Da siehst du alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Das hat mal einer gesagt, ein Mädchen, das an jedem Finger 10 hat, hat am Schluss keinen einzigen, der um die ganze Hand anhält. Und so ging es dem jungen Mann aus unserer Geschichte. Nachdem der sich bloß noch in Gesellschaft von lockeren Vögeln und leckeren Betthasen rumgetrieben hat, da befindet er sich am Schluss nur noch in der Gesellschaft von Schweinen. Es hat ihm kein Glück gebracht, sich vom Vater zu trennen. Und er hätte sich diese bittere Erfahrung ersparen können, wenn er beim Vater geblieben wäre. Nach dem letzten Gottesdienst ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, eigentlich war das doch von dem jungen Mann ganz richtig, dass der von seinem Vater weggegangen ist. Man muss doch schließlich Erfahrung sammeln. Man muss doch alles mal mitgemacht haben, um überhaupt mitreden zu können. Was heißt hier, man muss alles mal mitgemacht haben? Musste erst einen Krieg mitgemacht haben, um zu wissen, dass das schrecklich ist? Hat irgendeiner von euch schon mal eine Flasche Rizinusöl ausgesoffen, bloß um persönlich hinterher bezeugen zu können, dass man da dauernd aufs Klo rennen muss? Das ist doch Blödsinn. Das sind doch ganz faule Ausreden. Es ist vor ein paar Wochen ein junger Mann bei mir gewesen aus dem Westen. Und der vertrat auch den Standpunkt, man muss alles mal mitgemacht haben. Und da hat er mir erzählt, dass er alles mitgemacht hat, was der Westen einem jungen Mann zu bieten hat. Und dann sagt er, auch im Bordell bin ich gewesen. Und da war er stolz drauf. Was hier so vornehm als Lebenserfahrung sammeln ausgegeben wird, das nennt die Bibel schlichtweg Sünde. Als der junge Mann aus unserer Geschichte hier, als er sein Geld in Kneipen und Bordells vertan hat, da hat er nicht gesagt, so, also jetzt bin ich ein kluger Mensch, jetzt habe ich aber mal richtig Lebenserfahrung gesammelt. Sondern er hat gesagt, ich bin ein Idiot, blöd bin ich gewesen, dass ich zu Hause weggelaufen bin. Und er ist nicht vor seinen Vater hingetreten, hat gesagt, mein lieber Vater, sieh an, hier kommt ein kluger Mensch zurück. Ich habe Lebenserfahrung gesammelt, ohne dich. Sondern er beugt sich vor seinen Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir. Nun stellt euch diesen jungen Mann einmal plastisch vor. Zerlumpt und zerludert und runtergewirtschaftet. Verdreckt und stinkend, nicht wiederzuerkennen. So kommt er auf dem Hof seines Vaters an. Niemand sieht diesen Landstreicher an, dass er der Sohn des reichen Grundbesitzers ist. So sehr hat ihn die Sünde entstellt. Sieht man dir eigentlich noch an, dass du ein Kind Gottes bist? Du bist geschaffen als Gottes Ebenbild, das heißt, du sollst wie ein Spiegel sein, der die Eigenschaften Gottes in die Welt widerspiegelt. Güte, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Herzlichkeit, Echtheit, Wahrhaftigkeit. Sind das die Dinge, die du ausstrahlst? Oder bist du vielleicht gekennzeichnet durch Unehrlichkeit, Sturheit, Rechthaberei, Kleinlichkeit? Nee, Vater, hier vorne raus. Komm hier raus. Na ja, gut, fahr da durch. Tretet mal bitte an die Seite, ja? Das ist doch möglich. Ach bitte, tretet doch mal an die Seite, schnell. So, schönen Dank. Könnt ihr euch wieder konzentrieren? Ich habe euch gefragt, was ist das, was ihr an andere Menschen weitergebt und widerspiegelt? Was ist euer erster Gedanke, wenn es heißt, mach mal Platz? Ach, muss das jetzt passieren? Oder ist der erste Gedanke, dass du zurücktrittst und Platz machst? Was spiegelst du wieder? Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft? Oder sagst du, ach Mensch, ich stehe hier gut, was soll mir innen dazwischen kommen? So denkst du ja oft in der Straßenbahn oder im Geschäft und nicht bloß hier in der Kirche. Was spiegeln wir wieder? Ich denke, die letztgenannten Eigenschaften, die passen auf dich mehr als die ersten. Bei mir jedenfalls ist das so. Vielleicht ist es noch schlimmer. Vielleicht sagen die Leute von dir, das ist ein mieser Kerl, die ist ein Flitschen, das ist ein Säufer, der ist ein Rumtreiber, das ist ein unzuverlässiger Kollege. Vielleicht sagen sogar deine eigenen Eltern von dir, dass du ein Versager bist, eine Familienschande. Und selbst wenn es so ist, ich sage dir, Gott sieht in dir sein Kind. Hinter den von der Sünde gekennzeichneten Gesichtern von euch Mädchen, die ihr schon durch so viele Hände gegangen seid, da sieht Gott, dass ihr mal rein wart und dass ihr euch im Grunde eures Herzens nach Reinheit sehnt. Und hinter den lässigen Gesichtern von euch Jungs, die ihr so tut, als ob euch nichts umwerfen könnte, da sieht Gott, dass ihr ein Herz habt, ein verwundbares Herz, das sich nach nichts weiter mehr sehnt als nach Liebe und Geborgenheit. Mensch, ihr braucht doch vor Gott kein Theater zu machen. Ihr könnt vor euch und euren Lehrern und Kumpels, da könnt ihr was spielen. Ihr könnt vor Gott nichts spielen, ihr braucht ihm auch nichts vorzumachen. Ihr könnt zu Gott so kommen, wie ihr seid. Mit dem ganzen Leben, was an euch dranhängt, an eurem Namen, an eurem Beruf und eurem Lebensweg. Ihr könnt kommen mit eurer Schuld. Und Gott feuert euch nicht raus. Als der junge Mann auf den Hof seines Vaters geschlichen kommt, da erkennt ihn keiner, aber der Vater mit den Augen der Liebe, der erkennt ihn. Und jetzt stellt sich der Vater nicht händereibend hin und sagt, jetzt kommt er an, der Lumpenhund, aber jetzt werde ich dem mal Pfeffer geben. Der Vater stellt kein Verhör an. Wo kommst du her? Wo ist dein Geld? Wie siehst du überhaupt aus? Er stellt ihm keine peinlichen Fragen, keine Gehirnwäsche, kein Spott, keine Szene, keine Nerverei, nichts. Der Vater schweigt. Das ist das, was mich an der Geschichte am allermeisten packt. In der ganzen langen Geschichte redet der Vater nicht ein einziges Wort. Der Vater schweigt immer nur. Und erst jetzt ganz am Ende, als er seine Arme geöffnet hat und den Jungen in seine Arme nimmt, da öffnet er zum ersten Mal in der Geschichte den Mund und sagt, dieser junge Mann hier, das ist mein Sohn. Und der war verloren und jetzt ist er wieder da, wiedergefunden. Siehst du, so ist Gott. Gott nölt nicht. Der lappt dich nicht voll, wenn du mit der Schuld deines Lebens vor ihn hintrittst. Sondern er wartet auf dich. Er wartet ja nur darauf, dass du endlich kommst und ihm das hinlegst, was dich belastet. Der wartet auf dich nicht, um dich fertig zu machen, sondern um aus dir einen neuen Menschen zu machen. Nicht um dir Zunder zu geben, sondern um dir ein neues Leben zu geben. Mensch, wie viel Schuld, wie viel Schutt hat sich auf dem Bauplatz deines jungen Lebens schon angesammelt. Gottes Vergebung ist wie eine Planierraupe, die den Schutt wegräumt.